Immer noch singst du Loblieder und spürst Gottes Nähe, Gottes Kraft. Und alles ist so gut. Und es ist echt. Und dann kommt alles anders. Ein Telefon klingt. Und plötzlich scheint alles Gute dahin. Dein Kind ist verunglückt. Eine Bekannte ist etwas Schlimmes passiert. Oder du fährst morgens fröhlich singend zur Arbeit und mittags fährst du nach Hause mit der Kündigung in der Tasche. Eben noch alles wunderbar. Gottes Güte, Gottes Größe ist da und mein Glaube an diesen Gott ist da. Und dann kommt so eine Kleinigkeit. Es ist nur eine Kleinigkeit oder ist es keine Kleinigkeit? Vielleicht ist es auch was Schlimmes. Und alles kommt anders. Der Predigtext, den wir heute haben, das ist auch so. Eben noch hatte Gott triumphiert. Elia hatte auf dem Berg Karmel mächtig erwiesen, dass der Gott Israels der lebendige Gott ist. Mit großer Stärke, mit großer Kraft und Macht. Feuer war vom Himmel gefallen. Im Übereifer vielleicht hatte man auch die Baalspriester gleich alle zur Seite geschafft. Umgebracht. Und dann war Elia in der Kraft des Herrn vor Ahabs Streitwagen hergelaufen, weil der Regen auf sein Gebet hin zurückkam. Was für Machterweise Gottes. Und dann kommt unser Predigtext, der Telefonanruf sozusagen. In diesem Fall von Isabel. Die hatte kein Telefon, aber Boten. Denn Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte. Und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte, da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Der legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot. Und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast deinen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Segne uns diese Worte, Meister. Begegne uns unter ihnen. Amen. Die Geschichte geht dann weiter. Er geht dann zum Berg Gottes, dem Horeb, und hat dort eine sehr, sehr intensive Gottesbegegnung. Aber wenn wir das alles heute in einer Predigt machen wollen, dann müssen Sie schon den Nachmittag noch dazu nehmen. So bleibt er mal bei den 8 Versen stehen, die mich schon fast überfordern. Es fing alles so gut an auf dem Karmel. Endlich wurde das Volk hatte gesehen, wer der wahre Gott ist. Aber dann kam ein schwacher König, der die Dinge wieder nicht sich traute, seiner Frau gegenüber zu vertreten. Ist ja manchmal ein Problem, gell, ihr lieben Brüder, den Frauen gegenüber Dinge zu vertreten, weil sie anderer Meinung sind. Aber es sind nicht alles Isabels, keine Sorge. Das beim besten Willen nicht. Da hatte der Elia ein Problem. Nein, Elia, Entschuldigung, der Ahab ein Problem. Und Elia danach eins. Der Ahab hatte ein Problem und Isabel war nur voller Zorn. Und diese Zorn und diese Drohung Isabels reichen aus, um aus dem Mutigen, dem Starken, dem Glaubenshelden Elia einen Mann zu machen, der in Depression fast schon fällt. Zumindest in Verzagtheit. Und Verzagtheit ist immer die Vortür oder das Vorzimmer der Depression. Und ich möchte Ihnen versuchen, also mir sind so drei Dinge aufgefallen, die man vielleicht von dieser Geschichte mit dem Delir lernen kann. Das erste ist tatsächlich diese Verzagtheit nochmal anzuschauen. Wie kommt es, dass der Elia, der so stark war, jetzt plötzlich so schwach ist? Es kommt, weil er plötzlich das Gefühl hat, alles das, was ich mit Gott bisher gemacht habe, hat wohl keine Wirkung. Es kommt, weil er plötzlich einfach Angst hat, einfach Angst, dass diese Frau ihn tatsächlich um die Seite bringt, um die Ecke bringt. Und es kommt, weil er vergessen hat, vorübergehend vergessen hat, wer Gott ist. Elia hat Augen und Herz bei Isabel und nicht mehr bei Gott. Und in dem Moment, wenn wir unsere Augen und unser Herz nicht mehr bei Gott haben, sind wir in Gefahr als Christen, als Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Dann kann Verzagtheit einziehen. Verzagtheit ist nichts Gutes. Wird in der Bibel nirgends gut genannt. Es gibt sogar eine Stelle in der Offenbarung, naja, gar nicht so gut. Verzagtheit. Elia mag nicht mehr. Elia kann nicht mehr. Alles, was Gott noch übrig bleibt bei Elia, ist, lass mich sterben. Mehr hat Gott nicht mehr zu tun. Mehr erwartet Elia auch nicht. Elia hat nämlich den Blick auch noch auf eine dritte Größe geworfen. Ich bin nicht besser als meine Väter. Was heißt das? Er sieht die Väter und ihre Sünden und ihr Versagen und ihr Nicht-Hinbekommen. Er hat den Blick also nicht nur auf die Seele, nicht nur auf seine Angst, sondern auch noch auf sein Schuldigsein. Und aus dieser dreifachen Blickrichtung folgt völliger Untergang. Es sind drei Grundprobleme, die jeder Glaubende kennt. Darf ich sie mal vereinfachen in die Wörter Undankbarkeit, Unglaube und Misstrauen. Elia hat in diesem Moment vergessen, was Gott ihm alles Gutes getan hat. Einfach vergessen. Weg. Da steht's. Groß ist der Herr. Schon. Aber Elia hat es vergessen. Kennen Sie das auch? Diese Vergesslichkeit. Gestern hat er ihn noch versorgt am Bach Krit. Dann hat er ihn bei der Witwe versorgt. Dann hat er dafür gesorgt, dass ein Junge, der sozusagen schon gestorben war, wieder durch seine Hilfe gesund wurde oder lebendig. Dann hat er dafür geholfen, dieser Gott, dass dieses mächtige Ding auf dem Karmel passiert ist. Dann hat Gott sein Beten gehört. Alles vergessen. Wie viel Gutes hat Gott Ihnen, dir schon getan auf deinem Lebensweg? Und wie schnell vergessen wir das, wenn es schwierig wird? Undankbarkeit, Vergesslichkeit gehören ganz eng zusammen. Undank ist der Weltlohn. Kennen wir. Können wir einfach umdrehen, oder? Fangt wieder mit Danken an. Einer hat mir mal, als ich in einer schwierigen Situation war, wo bei uns in der Familie damals, also nicht in meiner, als ich noch Kind war, meiner Elternfamilie alles auseinanderbrach, meine Eltern haben sich getrennt, in dieser schwierigen Zeit gesagt, guck jetzt nicht die ganze Zeit auf das Schwierige. Fang mal wieder an zu danken für die Kleinigkeiten, die du hast. Das hat mir geholfen. Elia konnte es nicht mehr. Es gibt manchmal einen so weit fallen, dass das nicht mehr geht. Aber man muss ja nicht erst so weit fallen. Das zweite ist Unglaube. Unglaube, weil Gott Elia nicht mehr glauben kann, dass Gott die Dinge noch verändern kann durch ihn. Er sagt, lass mich jetzt sterben, nimm mich weg. Mit mir und dir hat das keinen Wert mehr. Ja, nach dem Motto, wir beide, das geht nicht mehr weiter. Tiefe Verzagtheit, Unglaube, dass Gott durch mich und in meiner Geschichte noch was verändern kann. Nee, das geht nicht mehr. So wie der Alkoholkranke, der mal vor meiner Tür stand und sagte, da ist nichts mehr zu machen mit mir, wissen Sie? Ich bin austherapiert. Und Gott kann da auch nichts mehr machen. Am Ende. Und kein Glaube mehr, dass noch was verändert werden kann. Martin Luther übrigens, einer, der immer wieder mit solcher Verzagtheit gekämpft hat, und hatte wieder tagelang dieses Elend. Und seine Frau hielt es fast nicht mehr aus. Es ist ja ziemlich anstrengend für deinen Partner, wenn du selber so tief unten bist. Wie kriegst du den wieder hoch? Käthe Luther, so wird erzählt, hätte sich an einem dieser Tage ganz schwarz angezogen, Trauerflor überall im Haus aufgehängt, und als Luther von der Vorlesung nach Hause kam und die Tür öffnete und seine Frau ihm entgegenkam ins Haus und fragte, was ist denn hier passiert? Oh, sagte Käthe, ganz was Schlimmes, ganz was Trauriges. Ja, was denn? Gott, der Vater ist gestorben. Es gibt ihn nicht mehr. Und in dem Moment hat Luther gemerkt, das ist, was er dachte. Er dachte, Gott sei gestorben. Gott hätte keine Kraft mehr und musste lachen und Käthe durfte sich umziehen. Der Unglaube ist eine ganz schlimme Geschichte, die immer wieder in seinem Herzen wohnt und die dazu führt bei Elia, Gott kann nicht mehr. Und das Letzte, das Misstrauen. Das steckt da auch da drin, nämlich dass Elia denkt, mit mir geht das sowieso nicht mehr. Mit mir, Gott, kannst du das nicht mehr machen. Mit mir funktioniert das nicht mehr. Lass mich sterben. Da geht nichts mehr. Auch hier ist mir eine Geschichte in Erinnerung, die ich selber in der Seelsorge auch mal ausprobiert habe, aber die ich nicht von mir habe, deswegen will ich zurück zum Modersohn gehen, der das mir überliefert hat. Modersohn als Evangelist in den 20er Jahren, also das ist schon lange her, ja, dagegen war die Nina noch sehr neu, in den 20er Jahren, da hat der Modersohn eine Frau bei sich gehabt, die hat gesagt, bei mir auch, oh, das ist alles geht nicht und das schafft man nicht und ich komme da nicht mehr raus und sie war so verzagt und so. Und da kann auch Gott nichts mehr machen. Dann sagte der Modersohn, darf ich mit Ihnen noch beten? Ja, das können Sie machen, Herr Pfarrer, oder? Und dann hat er gebetet, liebe Vater im Himmel, du siehst mich, also im Namen der Frau. Du weißt, ich weiß, dass du bei mir nichts machen kannst. Du bist viel zu schwach und viel zu klein, um irgendwas zu verändern. Du, Gott, hast keine Möglichkeit, mir zu helfen. Dann sagte er, halt, hören Sie auf, Herr Pfarrer, hören Sie auf, das geht nicht. So können Sie nicht beten. Ja, aber so denken Sie doch. So denken Sie doch. Warum sind Sie da nicht ehrlich vor Gott? Und da hat sie gemerkt, dass der Unglaube ihr Herz so bestimmte, dass sie nicht mehr glauben konnte, dass Gott in ihrem Leben noch etwas verändern konnte. Drei Dinge, die leicht in die Verzagtheit führen und manchmal von der Verzagtheit noch tiefer. Achtung, ich will nicht sagen, dass jede Depression aufgrund dessen kommt. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn Sie mit Depressionen kämpfen, hat das nicht unbedingt damit zu tun. Aber manchmal schon. Das einzige Gegenwort, das dazu hilft, das steht nicht im Text, aber das steht in Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen, wörtlich wegsehen, alles hinsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender. Wir sind ja nicht mehr in Elias Lage. Wir haben ja Jesus Christus kennengelernt, in dem Gott uns seine Liebe am Kreuz so deutlich erklärt hat, dass wir es eigentlich doch fassen müssten. Wer seinen Sohn für uns gibt, muss uns doch lieben. Wer die Macht hat, seinen Sohn vom Tod aufzuerwecken, muss doch einen Weg haben, auch uns zu helfen. Lasst uns aufsehen, wegsehen zu Jesus, denn bei ihm ist Hilfe. Elia konnte das nicht mehr, manchmal schaffen wir es nicht mehr. Manchmal schaffen wir es nicht mehr selber, den Blick aufzurichten. Manchmal sind wir so tief unten, so traurig oder so verzagt, dass uns das alles nicht mehr erreicht. Hier kommt jetzt das Zweite, nach dem Blick auf die Verzagtheit, der Blick auf Gott, wie er mit Elia umgeht. Und er macht nicht eine Strafpredigt. Hätte ich jetzt eigentlich mir vorstellen können, dass er den Elia, jetzt ist er wirklich gut, hast du nicht zugehört, hast du alles vergessen, wer bist du eigentlich, vergisst du, wer ich bin und so weiter und so fort, macht er nicht. Gott lässt den Elia, der übrigens auf seinem Weg nach Beersheba an den Rand der Wüste gezogen ist, äußerste Landesgrenze, also noch gerade so im Land, Isebel könnte ihn noch im Land erwischen, aber eigentlich ist es schon gar nicht mehr Isebels Gebiet, das ist eigentlich schon Juda, da unten. Ja, das ist schon Nachbarland. Äußerste Grenze des alten heiligen Landes. Und dann kommt die Wüste. Da ist er jetzt. Am Wüstenrand. Und will auch nicht mehr, weil sein Leben ist wüst geworden. In diese Wüste hinein kommt jetzt Gott. Er richtet die Augen auf die Seinen. Es heißt so schön im Psalm 32, ich will dich leiten mit meinen Augen. Gott hat den Elia noch immer im Blick, auch wenn Elia Gott schon lange nicht mehr im Blick hat. Nur weil sie jetzt Jesus oder Gott aus dem Blick verloren haben, heißt das ja noch lange nicht, dass er sie aus dem Blick verloren hat. Er hat sie noch im Blick. Ich will dich leiten mit meinen Augen. Ich habe die Augen auf die meinen gerichtet. Und es kommt in unserem Text jetzt mehrmals das Wort siehe. Ist Ihnen das vorher aufgefallen beim Vorlesen oder Lesen? Siehe, siehe. Also dieses Wort für schau genau hin. Schau genau hin. Ja? Schau genau hin, denn Gott sieht Elia. Und das Schöne ist, Gott geht ganz zart vor. Er ist der beste Seelsorger, den man kennt. Er geht ganz zart. Er schickt einen Boten, einen Engel. Wir wissen nicht genau, wie dieser Engel aussah. Der Engel des Herrn heißt es nachher dazu, ob das vermutlich der gleiche, weil zweimal Engel steht. Der Engel des Herrn, übrigens von manchen Auslegern auch gern als die Person Jesus im Alten Testament gesehen. Ja, der Engel des Herrn kommt und rührt ihn an. Er berührt nur so ganz, ja, wach auf, Elia. So wie wir vielleicht morgens unsere Kinder manchmal wecken. Ja, man kann die ja verschieden wecken. Aber es ist manchmal auch schön, wenn man einfach so ganz zart angefasst wird dabei. Und nicht nur angerufen, ja, oder aufgerufen. Er berührt ihn und sagt, steh auf und iss. Wenn ich. Und er hat auch ein Brot und ein Krug Wasser hingestellt. Beides ist da. Ja. Nur ein kleines Wort Gottes, das wieder hineindringt in das Dunkel der Seele des Elia. Steh auf und iss. Da ist kein Auftrag erstmal. Da ist nichts Geistliches erstmal verlangt. Keine großen Lobpreisgebete. Gar nichts dergleichen. Auch keine Taten, gut, die er tun soll, oder guten Werke, sondern soll sich nur mal wieder aufrichten und essen und trinken. Es ist ja schon so, dass wenn wir so tief unten sind, manchmal wir nicht mehr essen und trinken mögen. Es gibt auch andere wie mich, die dann erst besonders viel essen und trinken, aber oft ist es so, dass wenn man ganz tief unten ist, da vergeht ja auch der Appetit. Da geht gar nichts mehr. Das ist schon die erste Wiederzuwendung zum Leben. Ist. Und als Jesus das Mädchen, das kleine Mädchen auferweckt vom Tod, was macht er als erstes? Werden alle da herumjuchzen und freuen und staunen und nicht wissen, was sie sagen, sagt er, hallo. Jetzt gebt dem Mädchen mal was zu essen. Das ist das Erste. Sie wendet sich neu dem Leben zu. Sie braucht was Neues. Gott geht ganz zart an den Elia. Steh auf und iss. Vielleicht könnte manches Abendmahl auch manchmal einfach so ein Steh auf und iss sein. Kein theologischer Vortrag. Einfach nur ein Wort hinein in seine Dunkelheit. Und dann darf er wieder schlafen. Gott lässt ihm Zeit. Gott handelt ganz selten ganz schnell. Manchmal schon. Aber meistens lässt er sich Zeit. Also wenn in ihrer Not und Dunkelheit es nicht gleich hell wird, lassen Sie ihm Zeit. Schlafen Sie mal wieder, wenn Sie es können. Und steh auf und iss. Und der Engel kommt ein zweites Mal. Und beim zweiten Mal wird ein bisschen mehr passieren. Gott macht das so in kleinen Schritten. Er sagt, wieder steh auf und iss. Aber da kommt noch eine Kleinigkeit dazu. Er sagt noch, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Also der Weg, der nachher kommt zum Berg Horeb, knapp 300 Kilometer, statt in einem Kommentar, ich habe es nicht nachgemessen, noch nicht überprüft. 300 Kilometer zu Fuß ist schon ein Stück von hier nach München oder so ähnlich, glaube ich. Gell? Das so hin. Na, wir haben uns nach München vorbei. Okay. 300 Kilometer zu Fuß. Aber das Eigentliche an dem weiten Weg sind, glaube ich, nicht die 300 Kilometer zu Fuß. Das Eigentliche an seinem weiten Weg ist das wieder zurechtkommen mit seinem Gott. Und es ist spannend. Der schickt den Elia zurück zum Berg Horeb, zum Gottesberg, da wo der Bund mit Gott anfing, da wo die ganze Geschichte anfing. Elia muss sozusagen rückwärts marschieren, alles nochmal durchdenken, die ganze Geschichte Israels. Er braucht dann für diese 300 Kilometer 40 Tage und Nächte, das macht 7,2 noch was Kilometer am Tag, das ist gar nicht so arg viel. Ich glaube nicht, dass es die 40 Tage und Nächte, ich persönlich, dass es unbedingt genau die Zeit beschreibt. Das ist in der Bibel eine Zahl für Zeichen des Besinnens, des Zurückkommens. Israel muss 40 Jahre in der Wüste bleiben, weil sie nicht gehört haben auf Gott. und jetzt wieder neu lernen musste. Jesus fastet 40 Tage und Nächte, um sich für den Kampf mit dem Satan zu rüsten. Also 40 ist auch eine Zeit des Dingeüberprüfens. Er hat Zeit auf diesem Weg, die Dinge zu überprüfen und zurückzugehen. Auch hier wieder Zeit. Es ist ein langer Weg und für diesen langen Weg brauchst du Nahrung. Brauchst du Kraft? Brauchst du Brot des Lebens, so würde ich es jetzt übertragen. Weg zurück zum Nachdenken, zum wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, wie ist Ihre Geschichte mit Gott? Ich kenne sie nicht alle und jeder hat eine eigene. Wissen Sie noch, wie das erste Mal irgendwo in Ihrem Leben sich bewusst wurde, ich gehöre zu diesem Gott und er liebt mich? Wo Sie vielleicht Jesus als jemand erkannt haben, der für Sie und Ihr Leben einen Weg und einen Auftrag hat? Und dahin zurück mal wieder zu gehen.
Nicht im Sinne von, ach damals, da war ich ja noch jung und dumm. Vielleicht war ich auch gar nicht mehr jung.
Sondern damals, da fing das an. Gott, da will ich mal zurückgehen und wünsche mir diese Liebe wieder oder diese Begeisterung oder diese Freude und möchte wieder sehen, wer du bist, Gott, und möchte mich von dem her rufen lassen. Und das Zweite ist, Elia ist nicht nur für sich selber da. Der weite Weg hat ein Ziel in Horeb und dort bekommt er neue Aufträge. Ihr Glaube ist bitte nicht eine Geschichte, wo sie nur für sich selber da sind.
Es geht nicht nur darum, dass Sie in den Himmel kommen, das ist natürlich eine gute Sache.
Sondern es geht darum, dass Sie auch im Namen dieses Herrn in diese Welt hinein etwas zu tragen haben. Aus dem Dunkel musste Elia wieder herauskommen und wieder für andere etwas tun.
Es ist übrigens interessant, dass in der Psychologie oder in der Psychotherapie, ich bin da jetzt kein Experte, was der richtige Begriff jetzt ist, auf jeden Fall der Versuch, von Menschen zu begleiten, man die Erfahrung gemacht hat, wenn Menschen, die tief hinunterfallen, wieder anfangen, für andere etwas zu tun,
hilft ihnen das? Tut ihnen das gut? Es ist oft schwer, es ist ein weiter Weg wieder zum anderen. Aber wo es geschieht, hilft es. Und unser Auftrag ist auch da. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Den Menschen von diesem Gott erzählen, den Menschen seine Liebe zu zeigen, den Frieden zu suchen, nach der Gerechtigkeit zu fragen, Barmherzigkeit zu leben. Und Sie müssen nicht gleich die ganz großen Sachen nehmen. Fangen Sie mal mit den Kleinen in Ihrem Umfeld an. Die kleinen Liebeserweise im Alltag. Sich zu denen rufen lassen. Und wenn es auch manchmal ein weiter Weg ist. Elia hatte einen weiten Weg. Ich wünsche uns, dass wir uns auf diesen weiten Weg machen können, wo wir ihn immer wieder neu finden. Denn auch wir haben einen weiten Weg. Das Ziel unseres Lebens ist eigentlich Ewigkeit. Gott. Und auf diesem Weg gibt es vielleicht noch manches zu entdecken. Ich schließe. Noch ein kleiner Teil. So. Ja. Unsere Augen schauen. Ja. Auf. Jesus, auf Jesus, ja. Aber ja, oft schauen unsere Augen nicht auf Jesus, sondern auf unsere Angst, auf unsere Kraft und wir sind schwach. Ja. Ja. Aber das ist nicht gut. Wir wollen auf Jesus schauen. Denn Jesus ist stark. Nein. Jesus ist unsere Hilfe. Jesus ist unsere Hoffnung. Ja? Und Jesus ist der Sieger. Sieger ja, über den Tod, über das Sterben. Und Jesus ist der Sieger über alle Schuld. Ja. Deshalb schaut auf Jesus. Denn Jesus lebt uns.
Amen.